Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ein Netz im Sand, ein Ball, zwei Teams. Mehr braucht es nicht zum Beachvolleyball. Was so einfach und nach Spaß aussieht, das ist aber eine Trendsportart mit höchsten körperlichen Anforderungen. Auch bei den Olympischen Spielen gefragt und begeistert gefeiert. Hamburg ist in diesem Monat ein Beachvolleyball-Hotspot. Zwei der wichtigsten Turniere des Jahres finden hier statt. Das ist ja geradezu zwingend, die beiden besten deutschen Beachvolleyballer auf dem roten Sofa zu begrüßen. Nils Illers und Clemens Wickler. Ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ihr habt ja eben schon so ein bisschen was gezeigt. Ich will auch gerne im Laufe der Sendung, also Hauptsache mich trifft der Ball nicht irgendwo an einer ungünstigen Stelle, was sehen von euch. Ich fange mal als wirklich, ich kenne mich nicht besonders gut aus mit dieser Sportart, mit zwei banalen Fragen an. Hat man immer überall Sand, wenn man das macht? Weil wenn im Urlaub kennt man das ja. Sand in der Tasche, Sand in den Haaren, Sand zwischen den Buchdeckeln. Also ist es für euch normal, dass das ganze Haus immer voll Sand ist?
Ja, es gehört irgendwie mit in den Ehevertrag. Wir sind beide verheiratet und haben sich unsere Frauen so ausgesucht. Also genau so ist es. Man kommt vom Training nach Hause und egal wie gut man die Klamotten ausschüttelt, irgendwie ist immer Sand mit dabei. Wir haben schon einige Waschmaschinen verschlissen auch. Also insofern gehört das irgendwie dazu. Aber es zeichnet die Sportart aus und ich liebe es auch.
Ja, alles knirscht. Und dann die andere Fachfrage, die immer wieder Leute stellen. Was hat das zu sagen mit diesen Fingern hinterm Rücken? Also es werden ja immer solche Zeichen gemacht beim
Beachvolleyball. Ja, das ist unsere Geheimsprache. Wir probieren dadurch, unsere Taktiken anzuzeigen. Also quasi der Spieler, der nicht aufschlägt, der zeigt dann dem Hinterspieler an, was wir für eine Taktik spielen wollen. Es gibt zwei klassische Zeichen. Einmal ein Finger, zwei Finger. Und das bedeutet, es wird die Linie geblockt. Zwei Finger bedeutet, es wird die Diagonale geblockt. Das sind die klassischen Zeichen. Und dann macht jedes Team noch unendlich. Das kann man ausweiten bis ins Unendliche.
Und die sollen natürlich die anderen Leute nicht wissen, was das bedeutet.
Genau. Deswegen zeigen wir sie immer schön hinterm Rücken, dass die anderen das nicht sehen. Aber am besten so, dass der Partner noch versteht, was wir da zeigen. Nicht, dass es nicht ganz wild wird.
Verstehe. Ihr habt ja so Spitznamen. Du heißt The Giant. Also der Riese ist bei 2,10 Meter relativ naheliegend. Hast du den schon immer? Bist du schon, seit du das machst, schon immer so groß?
Ich weiß gar nicht. Uns werden immer so viele Spitznamen irgendwie auch gegeben. Jetzt hat es sich ein bisschen etabliert mit The Giant. Weiß ich nicht. Ich habe mir den nicht selbst gegeben, ist jetzt einfach so. Und wie du schon meintest, passt ja ganz gut zur Größe. Von daher nehme ich den einfach so an.
Das habe ich verstanden.
Genau, aber gute.
Aber bei dir El Galactico, das ist El Galactico, das klingt ja schon auch fast Science Fiction.
Ja, den habe ich mir tatsächlich auch nicht selber gegeben. Das ist meistens welche von der Community, die das irgendwann mal sagen. Und dann etabliert sich das oder es wird nach einem neuen gesucht. Also, weiß auch nicht. Irgendwie ist mir dazu geflogen, der Spitzname.
Ja, gefällt mir gut. Also El Galactico und The Giant werden uns in dieser Sendung aufklären über alles, was man über Beachvolleyball wissen sollte. Ja, herzlich willkommen nochmal. Ihr guckt ja beide selbst ganz fasziniert. Es gibt so tolle Aufnahmen von euch. Ne? Denkt man manchmal, wie habe ich das denn gerade hin? Diesen Move hingekriegt?
Ja, das gar nicht. Aber natürlich immer die Bilder zu sehen aus Paris, das macht schon einiges mit einem. Und natürlich... So eine Niederlage im Finale ist irgendwo auch sehr frustrierend, aber das ist schon lange her und inzwischen blicken wir da mit sehr, sehr viel Stolz und sehr viel Zufriedenheit auf dieses ganze Turnier und auch auf die Reise davor.
Über Paris reden wir noch ausführlicher da. Da wollen wir natürlich noch ein bisschen drauf eingehen. Das war ja nur was ganz Besonderes. Aber erstmal nach Hamburg. Also ich habe das eben schon gesagt. Hamburg ist ja so ein Hotspot im Beachvolleyball. Seit wann eigentlich und wie ist das gekommen?
Das ist jetzt schon seit ein paar Jahren. Damals wurde Beachvolleyball zentralisiert hier nach Hamburg. Das heißt, alle Nationalteams sollten nach Hamburg kommen.
Ja.
Auch unter den Bundestrainern trainieren. Und das Ganze ist jetzt schon seit 7, 8 Jahren, dass der Stützpunkt hier in Hamburg ist. Und dementsprechend, wo wir sehr froh drüber sind, dass die Stadt den Beachvolleyball extrem unterstützt und dafür sorgt, dass auch die besten Turniere, wie wir sie jetzt in den nächsten Wochen haben, auch nach Hamburg kommen.
Ja, was sind das für Turniere? Warum sind die so wichtig, die jetzt bevorstehen?
Also diese Woche haben wir die höchste Kategorie international mit dem Elite 16 in Hamburg auf der Galopprennbahn. Und die Woche drauf ist die Deutsche Tour. Die nutzt dann die gleichen Gegebenheiten, die gleichen Tribünen. Und es geht nochmal um die letzten Plätze für die deutschen Meisterschaften.
Und jetzt auf der Galopprennbahn muss man ja sagen, das muss man erst mal erklären, bist du ja dabei und du leider nicht, weil du dich an der Schulter verletzt hast. Was war schon letztes Jahr, ne?
Genau, ich habe letztes Jahr eigentlich die ganze Saison mit Schulterproblemen gespielt. Und dann haben wir die WM in Adelaide noch gespielt. Da konnten wir noch einen vierten Platz erspielen. Allerdings danach habe ich gesagt, jetzt muss ich wirklich einmal die Schulter auskurieren, damit ich dann für die Olympia-Quali, die im November startet, wieder komplett fit bin, weil ja. Ich brauche eine gesunde Schulter, um die Ziele zu erreichen, die wir uns gesteckt haben.
Aber ist das jetzt eine komische Situation, ne? Weil so ein wichtiges Turnier und du trittst an und dann kannst du dir das nur angucken. Das ist doch wahrscheinlich ist ja auch ein blödes Gefühl. Du würdest ja gerne dabei sein. Ne?
Ich würde auf jeden Fall extrem gerne dabei sein. Aber ich muss sagen, so zuzugucken und Nils dann anzufeuern, ist für mich aufregender, als selber auf dem Platz zu stehen. Also wenn man von außen zuguckt, habe ich irgendwie fast mehr Adrenalin in mir. Und ja, aber nichtsdestotrotz würde ich natürlich viel lieber auf dem Platz stehen und mitwirken. Die Schulter erlaubt es mir noch nicht ganz, aber ich bin da auf einem sehr guten Weg, dass ich bald wieder auf dem Sand stehen kann.
Ja, und du hast ja einen anderen Partner jetzt in dieser Zwischenzeit. Wie schwierig ist das dann, wenn man so eingespielt ist wie ihr beide, auf so einem hohen Niveau, sich dann mit einem anderen so einzuspielen, sich dran zu gewöhnen?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Dementsprechend sind die Erwartungen auch nicht so hoch, wie wenn ich mit Clemens spielen würde. Als Olympia-Zweiter tritt man natürlich anders in so ein Turnier, geht man anders rein als jetzt mit einem neuen Partner. Ich habe da auch einen sehr jungen mit Louis Wüst. Der Linkshänder, das heißt, ich spiele jetzt auch auf der anderen Seite. Mit Clemens spiele ich ja immer auf der rechten
Seite. Ach so, das
Seite.
Ist ja auch nochmal kompliziert.
Jetzt spiele ich auf der linken. Das sind natürlich Nuancen für den Laien wahrscheinlich. Ja, ist halt Beachvolleyball, ist ja das Gleiche. Aber nee, genau wie du schon meintest, auf dem höchsten Niveau spielt das schon eine Rolle. Man hat ja seine Standardschläge, seine Abläufe und so weiter. Und insofern, ja, ist da vieles neu. Ich freue mich aber auch über die neuen Herausforderungen und die neuen Blickwinkel, die mir das eröffnet. Und ja, gucken wir mal, wie es diese Woche so läuft.
Wie kommt das eigentlich, dass Beachvolleyball so eine absolute Trendsportart geworden ist?
Ja, wie kommt das? Also ich glaube, jeder, der schon mal da war, der lernt es lieben. Und ich glaube auch generell, Beachvolleyball ist jedem ein Begriff, selbst wenn man es nur am Strand spielt, im Urlaub, mit Ball über die Schnur. Wir spielen an den Stränden dieser Welt oder auch teilweise in den Städten wird jetzt häufiger einfach Sand aufgeschüttet.
Ja, genau.
Sodass wir an den Hotspots unterm Eiffelturm zum Beispiel in Paris gespielt haben. Und das bietet natürlich immer eine einzigartige Kulisse. Die Leute sind sowieso in den Städten vor Ort und Beachvolleyball ja, ist relativ leicht verstanden, wenn man mal da ist und zuguckt. Und dann begeistert es einfach. Also, ich kann nur jedem empfehlen, es einmal sich anzugucken, falls es noch nicht passiert.
Ja, vor allem super wenig. Also brauchst nur einen Ball, Netze
ja, genau. Stehen
eigentlich überall. Und dann schnappst du noch drei andere Leute, drei Freunde und dann geht's auf den Beachvolleyballplatz. Deswegen, ich glaube, wirklich fast jeder hat die Sportart schon mal irgendwie ausprobiert, ausgetestet und auch so die Vorzüge der Sportart einfach kennengelernt. Deswegen super, super leicht zu spielen.
Und vielleicht ist es auch dieses Urlaubsgefühl, was man gleich hat, ne? Weil man das vom Strand kennt und Sand gehört dazu, dann man hat gleich gute Laune. Dann die Sonnenbrillen auf und die bunten Klamotten. Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um richtig gut zu sein in dieser Sportart? Also was braucht man für Skills?
Ja, erstmal körperliche Voraussetzungen müssen gegeben sein. Also eine gewisse Größe
also
muss vorhanden
sein. Also
groß
ist schon gut. Ja,
ja. Ja, also ich bin schon, meine Größe ist fast untere Grenze, 1,90
Meter. Oh, okay.
Weil sonst gegen jemanden, der 2,10 Meter ist, muss man sich ja dann am Netz durchsetzen können. Und dann kann man über Sprungkraft viel ausgleichen, aber eben nicht alles. Also mit 1,60 für Profibereich wird es dann tatsächlich irgendwann schon schwierig. Und ansonsten vereint die Sportart einfach extrem viel. Du musst sehr viele verschiedene Anforderungen an dich stellen. In der Halle bist du ja auf eine Position spezialisiert. Im Sand musst du wirklich alle Skills beherrschen, um da oben mitspielen zu können.
Wie ehrgeizig seid ihr? Wo würdet ihr euch einordnen auf einer Skala von 1 bis 10?
Bei 12
wahrscheinlich. Ja, 13.
Ja, ich glaube, wir sagen auch immer, man muss zu einem gewissen Teil auch verrückt sein, glaube ich, um das zu machen. Wir haben beide nie irgendwie angefangen, aus finanziellen Gründen Beachvolleyball zu spielen oder auch professionell zu spielen, sondern immer aus Leidenschaft. Und dann einfach dieser Wettbewerb, jeden Tag ein bisschen besser zu sein, ich glaube, das braucht sonst hält man das auf die lange Dauer, die wir es jetzt schon machen, nicht durch.
Mm. Ihr habt doch irgendwo mal gesagt, habe ich gelesen, dass ihr euch selber manchmal auch ein bisschen bremsen müsst, dass man sich eine Grenze setzen muss und sagen muss, da gehen wir jetzt nicht rüber, weil dann wird es einfach zu riskant. Ist das so?
Ja, also jetzt bei Clemens mit der Schulter, glaube ich, ist eigentlich eine relativ plakative Situation.
Ja, ja.
So, ich glaube, wir haben die letzten Jahre bis auch Paris sehr viel am Limit und teilweise drüber gearbeitet. Und ja, man kann natürlich auch sagen, vielleicht war es dann in den ein oder anderen Situationen zu viel. Und dann muss man das jetzt wieder auskurieren. Zum Glück haben wir jetzt in den Jahren die Zeit so ein bisschen und jetzt startet wieder die Olympia-Quali und bis dato sind wir dann hoffentlich wieder fit.
Ja, könnt ihr mir das noch mal mit dem Sand erklären? Also es ist ja gar nicht so unwichtig, was das für ein Sand ist, ne? Wo der liegt, wie hoch der ist. Was sind das für Voraussetzungen, wie so ein Sand sein muss für ein gutes Turnier?
Also es gibt da bestimmte Regularien, was die Körnung des Sands angeht. Und dann gibt es aber trotzdem noch Abweichungen. Also der muss bestimmte Regularien erfüllen. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt am Strand spielen, auf Natursand, der ist häufig ein bisschen tiefer. Ja. Das ist etwas schwieriger zu springen. Und wenn der auf einem Platz wie zum Beispiel in Paris vom Eiffelturm aufgeschüttet ist, dann verdichtet er etwas besser und ist meistens dann etwas leichter zu springen auf dem Sand. Aber wir nehmen das eigentlich, wie es kommt. Uns ist da jeder Arzt an recht. Deswegen, ja, es gibt ein paar Unterschiede, aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes auf jeden Fall.
Ja, aber man hat nicht so einen Lieblingssand, dass man sagt, an dem Strand, da ist es besonders schön. Fühlt sich gut am besten an.
Da tatsächlich ist es ja auch oft so, wir kommen ein Jahr zu dem Strand und nächstes Jahr ist es wieder anders. Also das zeichnet die Sportart ja auch ein Stück weit aus. Es geht auch nicht nur um den Sand, wir haben auch den Wind immer mit dabei oder auch Regen oder ja, was auch immer. Also teilweise spielen wir auch in Mexiko auf, 2000 Meter Höhe. Da fliegt der Ball auch schon mal wieder ein bisschen anders. Also es sind jedes Mal eigentlich zu einem Turnier reisen wir immer ein bisschen früher an, um die Begebenheiten erstmal auszuprobieren und zu gucken, ja, wie fliegt der Ball überhaupt, welche Schläge generell funktionieren und wie Clemens schon sagte, wie dicht ist der Sand, wie hoch springe ich und dementsprechend passen wir unsere Taktik auch jedes Mal neu an.
Und gibt es auch Wetterbedingungen, wo dann gesagt wird, nee, geht nicht, zu stürmisch, zu viel Regen oder so, dass am Turnier abgesagt wird?
Also abgesagt wird eigentlich nur, wenn es gefährlich wird, also wenn es dann gewittert, Blitze in der Nähe einschlagen, ja, das ist die einzige Option, wie abgesagt wird. Ansonsten Sturm wird weitergespielt. Wenn es schüttet aus wie aus Güssen, wird auch weitergespielt. Da sind wir wetterfest.
Ja, also hier in Hamburg sind die Voraussetzungen ja gerade bestens. Gibt es denn noch Karten überhaupt für dieses? Es sind ja weniger Plätze als in der Location am Roten Baum, ne?
Genau, wir haben ein bisschen kleineres Stadion, aber die Tickets sind nach wie vor noch offen. Also wer sind noch Tickets vorhanden, wer noch kommen möchte, schnell noch welche kaufen. Wir freuen uns auf euch und wer genau wie noch nie irgendwie Beachvolleyball gesehen hat, der sollte auf jeden Fall mal vorbeikommen.
Ist ja eine Riesenparty auch, ne?
Ja.
Also wird doch richtig gefeiert.
Genau, also dieses Feeling von Strand und Party und Urlaub, das versucht der Veranstalter oder versuchen wir als Beachvolleyballer auch so ein bisschen auf die Ränge überschwappen zu lassen. Natürlich fokussieren wir uns auf den Sport und der Veranstalter um die Party. Genau, und das ist auch so ein bisschen mehr im Kommen in den letzten Jahren. Also es wird immer größer auch, dass das Happening um das Spiel, um Beachvolleyball selbst auch ein bisschen größer wird. Und von daher lockt man auch immer wieder neues Publikum, neues junges Publikum an.
Ja, ja, genau. Das gerade junge Leute finden das ja auch toll. Was ist das jetzt für ein Ball? Darf ich den anfassen?
Ja, auf jeden Fall.
Ist das ein besonderer Ball? Hat der eine besondere Geschichte?
Das ist jetzt einfach der offizielle Spielball, so wie jetzt beim Turnier in Hamburg, beim Elite-Turnier gespielt wird. Da gibt es auch auf der deutschen Tour einen Unterschied. Da wird ein anderer Ball zum Beispiel benutzt.
Ja.
Und der ist eigentlich einer unserer Trainingsbälle. Da gibt es jetzt keine gute Story zu.
Aber der ist sehr leicht, ne? Könnt ihr noch mal eine kleine Kostprobe machen? Wie ihr das am Anfang gemacht habt?
Ja, dann spiel mal rüber.
Ich kann das nicht.
Wir können dir auch einen anspielen mal.
Dann kannst bitte nicht. Okay. Lieber nicht.
Einmal angreifen.
Ich habe leider Angst vor dem Ball, muss ich sagen. Ich hatte schon als Kind in der Schule immer Angst vor dem Ball. Man muss einen Ball auch lieben, oder? Von Anfang an.
Ja, so ein bisschen Ballgefühl, Ballkontrolle oder generell Teamsportarten. Ich glaube, die sind mit Voraussetzungen.
Die beiden hier. Die könnt ihr wahrscheinlich stundenlang könnt ihr so weitermachen.
Ja.
Also die beiden haben ja auch schon in Timmendorf gespielt, ne? Das war ja, ist ja so das Wimbledon des deutschen Beachvolleyballs. Seit 1993 werden da die deutsche Meisterschaft und viele andere Turniere ausgetragen. Wie es dazu kam und wo überhaupt Beachvolleyball herkommt, das erklärt Ihnen jetzt erstmal Georg Beinlich.
Olympia 2024. Beachvolleyball lockt tausende Zuschauer ins Stadion. Im Fernsehen erreicht es höchste Einschaltquoten. Der Sport ist hip. Dabei rangiert der sogenannte Strandflugball lange Zeit bei uns unter Freizeitsport. Ein erstes Turnier auf Sylt lockt 1988 nur wenige Zuschauer an. Der Kommentator ätzt.
Dass Beachvolleyball bei uns so populär wird wie in Brasilien oder den USA, muss angesichts des geringen Zuschauerinteresses bei diesen ersten Titelkämpfen bezweifelt werden.
Wie sehr er sich irrte. Denn einer wird es ändern. Frank Mackeroth, in den 1980er Jahren viermal deutscher Meister im Hallenvolleyball, und Stammspieler der Nationalmannschaft. Durch Zufall kommt der Hamburger zum Beachvolleyball.
Mein Freund und Partner beim HSV, Hauke Brack, kam auf mich zu und sagte, lass uns doch im Sommer in der Sommerpause Beachvolleyball spielen. Und dann haben wir im Stadtpark gespielt. Und dann haben ganz kleine Turniere auch im Schwimmbad in Essen stattgefunden, wo man als Sieger kein Geld gekriegt hat, sondern ein T-Shirt.
In den USA, hören Sie, sei das ganz anders. 1990 reisen die beiden, begleitet von einem NDR-Kamerateam, nach Los Angeles. Im Mekka des Sports wollen sie bei einem Profiturnier mitspielen, aber auf dem Sand sind die Hallen-Bundesligaspieler gegen die Amis chancenlos. Deren Tradition reicht bis ins Jahr 1915 zurück. Am Waikiki Beach auf Hawaii soll Schwimmlehrer George Center den Sport erfunden haben. Seine Schüler durften sich in den Pausen damit die Zeit vertreiben. Über Surfer gelangt der Sport in den 30er Jahren an die Strände von Santa Monica, wo er schnell populär wird. Gespielt wird nur noch 2 gegen 2. Bald gibt es große Turniere. Ab den 50er Jahren spielen auch Frauen mit. 1980 bildet sich in den USA eine Profiliga mit eigenem Verband.
In den vergangenen 10 Jahren ist der Sport professionell geworden. 2 Millionen Dollar Preisgeld, 30 große Turniere gibt's und es kommen 30 bis 40.000 Zuschauer.
Beim Turnier gehen die beiden Hamburger leer aus. Aber Frank Mackeroth, studierter Betriebswirt, entdeckt das Potenzial des Sports. Vor allem die Kombination Sport, Disco Beats und Show-Einlagen nimmt er mit nach Deutschland. Er gründet eine Sportagentur, die ab 1993 Turniere vor allem in Timmendorf organisiert. Anfangs kommen Hunderte, bald sind es 5.000 Zuschauer. Selbst bei Regen, Beachvolleyball wird cool.
Wir haben natürlich auch ein bisschen was dazu getan, meine damalige Agentur und ich, weil wir das Ganze ein bisschen anders präsentiert haben, mit Musik, mit Entertainment, gute Moderation, ein bisschen Lachen. Und das hat dazu geführt, dass diese Sportart eben so großartig wird.
Der nächste Schub 1996 in Atlanta. Der Strandort wird olympisch. Die Spieler professionalisieren sich auch in Deutschland. 2012 gewinnen Julius Brink und Jonas Reckermann in London Olympiagold. 2016 in Rio ziehen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst nach.
Wahnsinn. Morgens um 5 war das Endspiel, sind wir alle aufgestanden. Das war super.
Allen Unkenrufen zum Trotz. Beachvolleyball bewegt heute die Massen. Auch dank Frank Mackeroth.
Ja, den ihr natürlich auch kennt, ne?
Natürlich, ja.
Ja. Ich habe das gerade mit Timmendorf gesagt, das müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen, dass das ja zum ersten Mal nicht mehr in Timmendorf stattfindet, sondern in Dortmund, ne?
In Dortmund, genau.
Die nächste WM. Warum und wie findet ihr das?
Also die Hintergründe sind, dass in Timmendorf die Stadionkapazität ausgeschöpft war und die Veranstalter wollten die Sportart größer machen. Das war immer ausverkauft in Timmendorf und die wollten aber ein größeres Stadion hinstellen und die Strandbreite hat dort nicht ausgereicht.
Ach so, okay.
Deswegen haben die nach einem neuen Veranstaltungsort gesucht und sind am Ende jetzt in Dortmund gelandet. Aber ja, wir haben beide auch viele Jahre in Timmendorf gespielt und das lieben gelernt. Also es war das Mekka des deutschen Beachvolleyballs definitiv. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in Dortmund dieses Jahr aussehen wird.
Ja, schon ein bisschen Wehmut wahrscheinlich dann dabei. Ne? Also ich kenne Dortmund, ich komme ja aus Wuppertal. Timmendorf finde ich nichts gegen die Dortmunder, finde ich schon doch ein bisschen schöner.
Ja, genau, da hängen natürlich viele Erinnerungen dran. Aber ich glaube, wie es immer mit Veränderungen ist, sie bieten auch große Chancen. Und dementsprechend sind wir ganz offen und freuen uns auch auf die neuen Erlebnisse, die wir in Dortmund dann sammeln können.
Ja, ihr habt gerade sehr interessiert geguckt, dieses Stück über die Geschichte des Beachvolleyballs. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Wie hat diese Begeisterung angefangen? Wie war es bei dir?
Ja, ich habe in der Pubertät einen ziemlichen Wachstumsschub gemacht. Bis dato hatte ich Tennis gespielt und dann war eigentlich klar, okay, entweder muss ich Basketball spielen mit der Größe oder Volleyball. Ich hatte dann eine Zeit lang alle drei Sportarten gemacht und irgendwann bin ich dann beim Volleyball geblieben, in der Halle zuerst. Und dann hat man im Winter in der Halle gespielt, im Sommer am Strand und irgendwann hat sich abgezeichnet, okay, ich habe das Potenzial auch höher, immer weiter höher zu spielen und irgendwann musste man sich dann entscheiden und dann hatte ich mich vor 10 Jahren dazu entschieden, mit nach Hamburg zu ziehen und die Chance zu ergreifen, hier am Olympiastützpunkt zu trainieren als Nationalteam. Ja, und seitdem von Jahr zu Jahr immer weiter dabei, immer höher gegangen und ja, inzwischen sehr erfolgreich und hoffentlich auch noch ein paar Jahre weiter.
Wie war das bei dir, Clemens? Was hat dich so angefixt, als das losging bei dir mit dem Beachvolleyball?
Bei mir haben meine beiden Eltern haben auch Volleyball gespielt und deswegen bin ich schon sehr, sehr früh mit Beachvolleyball in Kontakt gekommen. Wir haben am See bei uns zu Hause oder im Urlaub ganz viel Beachvolleyball gespielt, aber wie die meisten kleinen Jungs habe ich erstmal mit Fußball mein Glück versucht und dann irgendwann gemerkt, okay, da sind ein paar bessere unterwegs als ich und bin dann irgendwann zum Volleyball geswitcht. Und dann habe ich aber recht schnell gemerkt, dass mir Beachvolleyball, die Sportart, einfach viel, viel mehr Spaß macht als der Indoor-Bereich. Und habe dann da mein Glück versucht und dann auch die Schritte gemacht, um jetzt hier in Hamburg professionell zu spielen.
Und ihr spielt ja schon ein paar Jahre jetzt als Team, also mal abgesehen von deiner Schulterverletzung, von dieser Pause jetzt. Wie kommt man denn da zusammen? Also wird das von außen bestimmt oder findet man sich? Wie kommt so und wie entsteht so ein Team, wie ihr das seid?
Ja, ich glaube, dadurch, dass inzwischen alle Top-Männer-Teams in Hamburg trainieren, trainiert man sowieso, läuft man sich immer über den Weg, trainiert man zusammen. Und dann ist es häufig so von oben nach unten. Also der beste Abwehrspieler nimmt sich den besten Blocker oder andersrum. Und dann geht der Dominoeffekt nach unten. Also,
ach so.
Ja, dann nimmt sich der Zweitbeste den Zweitbesten und so ergeben sich dann die Teams. Natürlich alles immer in Absprache auch mit den Bundestrainern. Aber im Endeffekt hat man auch als Spieler da sehr viel eigenes Mitspracherecht.
Ja. Und wie wichtig ist das, dass die Chemie auch stimmt? Ich meine, man verbringt ja schon sehr viel Zeit miteinander. Seid ihr gut befreundet? Würdest du das sagen, dass ihr auch gute Freunde seid?
Ich würde sagen, dass wir gute Freunde sind. Ich hoffe, du sagst nichts Falsches.
Ja, dann überlege ich es mir nochmal.
Nee, also ja, bei uns ist die Teamchemie auf jeden Fall sehr gut vorhanden. Es gibt aber auch andere Beispiele. Es gibt ein Schweizer Brüderpaar, die gar kein Wort miteinander geredet hatten.
Ach.
Wenn du mal als Beispiel genommen, Lassiger. Ich kenne es auch nur aus Erzählungen, aber angeblich war das so schlimm, dass wenn du mit dem Training ausmachen musstest, du wirklich einzeln mit jedem das Training ausmachen gemacht hast, weil die kein Wort außerhalb des Beachvolleyball-Courts miteinander geredet haben.
Das ist furchtbar.
Und das bei Brüdern natürlich noch mal ein bisschen verrückter, aber bei uns passt das auf jeden Fall sehr gut. Unser Honeymoon ist zwar auch schon vorbei, wir spielen schon ein paar Jahre zusammen, aber es ist immer noch so, wenn wir unterwegs sind, dann sehen wir uns häufiger als unsere Ehefrauen und dementsprechend verbringen wir dort sehr, sehr viel Zeit miteinander. Aber wenn wir dann in Hamburg sind, genießen wir auch die Zeit zu Hause.
Auch mal alleine.
Ohne den Partner zu sein.
Habt ihr denn Rollen, so klassische Rollen? Ist das so beim Beachvolleyball, dass das definiert ist, wer wofür zuständig ist?
Ja, genau. Es gibt häufig einen Blockspieler. Das ist häufig der größere Spieler, ich in dem Fall. Und einen Abwehrspieler, der hinten dann die Bälle einsammelt. Also insofern gibt es da schon eine klare Rollenverteilung.
Ja, aber ich meine auch so mental. Also dass der eine ist dann vielleicht mehr Draufgänger oder und der andere ein bisschen diplomatischer oder ist das egal?
Ja, also genau. Das findet sich dann so ein bisschen. Über die Jahre, wenn man sich besser kennenlernt, weiß man, wie in Drucksituationen, wie der andere reagiert oder wie man selbst auch immer mehr, also lernt sich selbst auch immer besser kennen und dementsprechend versucht man dann auch zu unterstützen, ja. Und dann entwickeln sich auch solche Rollen, genau. Ich bin auf jeden Fall, wer so Spiele von uns geguckt hat, auch bei Olympia immer der Lautstärkere. Also ich bin immer für die emotionale...
Du schreist.
Ich schreie viel rum, ja.
Sinnlos, schreit er rum.
Das sagt Clemens. Nee, ich pushe uns da einfach. Ich habe auch häufig viel Sideout gespielt, das heißt, ich wurde viel in der Annahme und im Angriff gefordert und dementsprechend bin ich da mit meinen Ressourcen schon sehr viel beansprucht und dementsprechend hat Clemens häufig mehr Kapazitäten, sich um die Taktik zu kümmern, wie wir gegen den Gegner spielen und dann in der Abwehr nochmal irgendwie Situationen zu kreieren, Bälle einzusammeln.
Ja.
Und sowas ergibt sich dann aber auch je nach Spielsituation und Gegner. Aber genau, man lernt sich sehr gut kennen und versucht das dann bestmöglich alles zu optimieren. Wir haben da auch Unterstützung natürlich von Sportpsychologen und Trainern und so weiter. Also sind da sehr professionell aufgestellt.
Ja, ihr habt Olympia ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Wir gucken auch gleich natürlich rein. Ist das so ein absoluter Traum? Ja, also das Ziel, was man erstmal vor Augen hat als erstes, einmal bei Olympia dabei sein?
Zu 100%. Also seit ich mit dem Sport angefangen habe, den professionell auszuüben, war für mich klar, ich will irgendwann bei Olympischen Spielen teilnehmen. Und ich glaube, das ist bei den meisten, zumindest bei den Randsportarten, ist das oberste Level, was du erreichen kannst, dort mitzuspielen und dann im Idealfall auch um die Medaillen dort zu kämpfen. Und ja, ich habe mir meine Anker auch bei mir zu Hause in die Wohnung gesetzt über Bilder von der olympischen Fahne. Ich habe eine olympische, jetzt für Paris zum Beispiel, hatte ich eine Tasse, aus der ich immer meinen Tee getrunken habe.
Um vorher
das immer,
schon?
Ja, vor Olympia, um da das Ziel quasi immer vor Augen zu haben, zu visualisieren. Auch im Badezimmer, wenn ich im Bad war, dann auch ein Bild vom Eiffelturm. Also überall in der Wohnung so kleine Anker gesetzt, um mich immer wieder quasi das Ziel Olympia nicht aus den Augen zu verlieren.
Ach, das ist ja interessant. Hattest du auch sowas?
Oh, müsste ich jetzt überlegen, weiß ich gar nicht. Nee, hab ich mir nicht so gesetzt, aber für mich war es natürlich auch, ja, mit dem Beginn Sport, Beachvolleyball, als ich angefangen habe oder nach Hamburg gegangen bin, war das immer der Riesentraum, eines Tages irgendwie bei Olympia dabei zu sein. Und als Clemens und ich dann angefangen haben, uns auf Paris vorzubereiten, hatten wir sogar das Ziel noch höher gesteckt und haben auch gesagt, wir wollen auch eine Medaille holen. Umso schöner, wenn dann so ein Plan am Ende auch aufgeht.
Ja. Das klingt so traurig. Eine Silbermedaille ist ja nun auch super. Aber es war, viele haben ja gedacht, und ihr habt wahrscheinlich auch gedacht, ihr holt Gold. Was ist das denn für ein Moment dann, wenn man denkt, oh, das hat jetzt leider doch nicht geklappt? Ist man erst traurig und dann aber direkt wieder froh, wenn man denkt, wir haben Silber? Wie ist das? Wie hat man sich das vorzustellen?
Das war wirklich ein Wechselbad der Gefühle.
Ja.
Dann nachdem das Spiel vorbei war. Im ersten Moment überwiegt natürlich die pure Enttäuschung, weil wir vor allem im Finale wirklich nur unser bestes Spiel gezeigt haben und nicht an unsere Leistungen aus den vorigen Spielen anknüpfen konnten. Und auch wirklich viele Fans und auch Familie extra für dieses Finale angereist sind. Und es hat sich so angefühlt, als ob wir, oder zumindest für mich hat sich so angefühlt, dass wir quasi die angereisten deutschen Fans da ein Stück weit enttäuscht haben mit unserer Performance. Aber sobald die Medaille dann wirklich um den Hals hängt, dann ist das ein Switch. Also dann wirklich die Medaille physisch in der Hand zu halten, das war für mich totaler Switch im Kopf, ich glaube auch für Nils. Und dann haben wir uns angeguckt und da auch realisiert, was wir wirklich über die letzten Tage, Jahre von der Vorbereitung geleistet haben. Und dann war ja immer noch so kleine Phasen der Enttäuschung mit drin, aber der Stolz hat nach und nach überwogen.
Zu Recht auch. Und diese Bilder, ich meine, fantastisch, dieser Eiffelturm, ihr habt das hier eben auch schon erwähnt. Wie kann man das beschreiben? Also was da abgegangen ist dann von der Gesamtatmosphäre in dieser Stadt auf diesem Spielfeld?
Ja, Olympia ist einzigartig und ich kann es nur jedem empfehlen, einmal irgendwie zu Olympischen Spielen zu fahren und diese Luft zu schnuppern in der Stadt. Man hat in der ganzen Stadt gemerkt, diese Sportbegeisterung für so viele Sportarten. Wir haben im Olympischen Dorf auch gewohnt und da durchzulaufen, einfach rechts und links zu gucken. Man hat so riesige Augen, die Atmosphäre dort, alle Sportler, alle Leute, die in diesem Dorf sind, sind einfach irgendwo genauso verrückt wie man selbst, genauso ehrgeizig und haben 4 Jahre hart gearbeitet dafür, jetzt hier zu sein und wollen ihre beste Leistung bringen. Und das ist eine einzigartige Atmosphäre. Dann hatten wir natürlich mit Beachvolleyball Riesenglück mit diesem Center Court direkt unterm Eiffelturm.
Ja,
die beste Location überhaupt der Olympischen Spiele. Und umso schöner und umso glücklicher bin ich über die Erinnerung und die Bilder, die ich da sehe, dass wir so viele Spiele dort machen durften, weil es kann ja auch immer bei Olympischen Spielen unter dem Druck, wir waren an 3 gesetzt, natürlich haben sich dann auch viele versprochen, okay, ja, dann vielleicht ist eine Medaille wirklich drin, aber dann bei den Spielen auch dann zu liefern, ist dann nochmal was ganz anderes und dementsprechend wahnsinnig viele positive Gedanken, die ich einfach mit Olympischen Spielen verbinde und mit Paris.
Wie ist das denn eigentlich so in eurem Sport? Ihr seid ja bei den Sportsoldaten. Wer hat nochmal Jura und wer hat BWL studiert von euch?
Ich Jura und
ich mache BWL.
Ja, und wie ist das denn dann mit Preisgeldern? Ich habe gar keine Ahnung, was wahrscheinlich nicht wie beim Fußball, aber wie gut verdient man? Und wenn man so in die Zukunft guckt, wie geht das dann weiter, wenn man nicht mehr so aktiv ist wie jetzt?
Ja, ich glaube, also wir sind weit weg vom Fußball. Ich glaube, wir machen das alles aus Leidenschaft und Preisgelder sind in den letzten Jahren gerade durch Corona auch ein schwieriges Thema. Also ich glaube, es ist immer schwieriger, als Nachwuchsspieler sich rein über Preisgelder zu finanzieren. Man ist häufig eben auf den Verband als Unterstützer angewiesen oder eben auf Sponsoren. Und der Sponsormarkt ist auch nicht so rosig aktuell. Aber wir sind jetzt schon ein paar Jahre dabei, haben über Sponsoren uns aufgebaut und sind ja auch im System, haben Unterstützung vom Verband. Dementsprechend kommen wir gut über die Runden. Ich will gar nicht meckern. Es ist natürlich immer schade, wenn man sieht, okay, perspektivisch ist es immer schwerer, in diesen Sport, in diese Leistungsspitze zu kommen. Und das ist natürlich langfristig dann auch irgendwie ein großes Fragezeichen. Wie geht es mit der Sportart oder Sport generell weiter?
Es gibt so ein schönes Foto von euch mit dem Bundespräsidenten. Da habt ihr euch eure Uniformen auch an. Da bekommt ihr das silberne Lorbeerblatt verliehen. Ich glaube, das ist das Höchste, was man, die höchste Auszeichnung, die man überhaupt kriegen kann, ne? Als Sportsoldat, oder?
Genau, also haben wir jetzt für unsere Olympiamedaille haben wir das silberne Lorbeerblatt verliehen bekommen.
Da sieht man es, ja.
Genau, richtig. Und das für Auszeichnungen im Sport, glaube ich, wie du richtig gesagt hast, das Höchste, was du verliehen bekommen kannst, war auf jeden Fall eine schöne Auszeichnung.
Auch schon ein besonderer Moment, ne?
Definitiv, ja.
Und wie, über Olympia müssen wir gleich vielleicht noch kurz reden, über die, wie ihr euch jetzt vorbereitet, aber danach, also was habt ihr für berufliche Perspektiven? Also möchtet ihr als Betriebswirt und Anwalt dann irgendwann mal arbeiten oder was habt ihr für Pläne?
Auch so ganz genau weiß ich es nicht. Ich will auf jeden Fall, solange mich mein Körper irgendwie trägt, weiter den Sport ausüben. Ja. Im besten Fall nach L.A. noch einen Olympiazyklus machen, dann bis Brisbane. Das wären jetzt noch 6 Jahre.
Ja.
Und in der Zeit dann mal gucken, was sich so ergibt. Ich könnte mir mittlerweile auch vorstellen, als Trainer vielleicht weiterzuarbeiten und mein Wissen den jungen Spielern weiterzugeben, weil ich schon in meiner Zeit, als ich wirklich jung war und so den Sprung Richtung Leistungssport versucht habe, da waren Leute an meiner Seite, die mich extrem gepusht haben, als Mentor an meiner Seite waren. Und das möchte ich gerne ein Stück weit wieder zurückgeben und dann den Jungen, die danach kommen, den Einstieg Richtung Leistungssport möglichst leicht angenehm machen und vielleicht eben mein Wissen mit denen zu teilen.
Und du auch ähnlich, Nils, oder ganz andere Pläne?
Na, ich habe für mich schon entschieden, dass ich noch jetzt versuche, 2 Jahre Vollgas zu geben, mich für LA zu qualifizieren und da nochmal ordentlich was abzureißen, aber im Anschluss ist für mich dann mit Leistungssport Feierabend.
Ach, das ist schon klar?
Das ist für mich klar. Heißt natürlich, dass ich trotzdem weiter den Sport betreiben werde und sicherlich auch irgendwelche Turniere spielen werde, vielleicht mit Nachwuchsspielern, um meine Punkte irgendwie weiterzugeben oder auch ein bisschen Erfahrung noch zu teilen. Aber genau, im Anschluss geht dann das richtige Leben weiter. Wie das konkret aussieht, weiß ich noch gar nicht. Also ich lasse es jetzt erstmal auf mich zukommen, fokussiere mich nochmal voll auf den Sport. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Es gibt viele Mentoring-Programme von der Sporthilfe auch oder von der Bundeswehr, wo ich mich dann informieren werde. Und ich bin auch, glaube ich, oder ich glaube, dieses Leistungssport oder auch wie selbstständig wir in unserem Sport sind, das ist was Besonderes und das zeichnet einen dann irgendwie auch aus.
Ich finde es toll, dass wir von euch so viel Leidenschaftliches auch mitbekommen haben und so motiviert wurden für den Beachvolleyball. Also man sollte auf jeden Fall sich da Karten besorgen im Fernsehen. Wir drücken ganz doll die Daumen für 2028 natürlich. Jetzt ist leider die Sendung zu Ende. Emanuel Meschwinski kommt morgen, Dirigent, Komponist. Und jetzt kommt ihr Lanz-Programm. Schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank euch beiden.
Vielen Dank,
dass ihr da sein durftet.